Schweizerdeutsch ist gut. Ich sage das auch darum. Falls mal jemand einen Gast mitnimmt, der besser Hochdeutsch versteht, das wäre für mich kein Problem, spontan zu wechseln. Ich freue mich, heute Morgen eine Predigt haben, so kurz vor dieser evangelistischen Vortragsreihe. Und ich dachte, ich nehme heute einen Text mit, der unglaublich bekannt ist. Und ich sogar behaupte, wo die meisten Schweizer zumindest eine Aussage daraus auswendig können. Wir lesen den Text aus Johannes 8, ab Vers 1. Wer die Bibel dabei hat, darf sehr gerne mit mir mitlesen. Dann auch während der Predigt den Text jeweils verfolgen. Johannes 8, ab Vers 1. Steht da, Jesus und die Ehebrecherin. Jesus aber ging zum Ölberg. Und früh morgens kam er wieder in den Tempel. Und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte. Und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, wo sind sie, Frau, hat dich niemand verdammt? Sie antwortete, niemand, Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Da steht in Vers 1, Jesus aber ging zum Ölberg. Jesus hat in Jerusalem kein Haus gehabt. Er ist in der Regel zu der gleichen Familie in Bethanien am Ölberg übernachtet, die Familie vom Lazarus, Maria, Martha, sehr wahrscheinlich auch da, weiß man nicht so genau. Jedenfalls früh am Morgen schon aufgestanden und ist in den Tempel gegangen wieder. Man nimmt da, hat sich in der Halle Salomos auf den Boden gesetzt, zumindest in Vers 20 steht, dass vis-à-vis der Gotteskasten war von diesem Ort. Hat sich dort an den Boden gesetzt und die Menschen sind zu ihm gekommen. Das begeistert mich, was da steht. Und alles Volk kam zu ihm. Immer wenn Jesus an einen Ort hergekommen ist, sehr häufig, sind die Menschen in grossen Massen herbeigeströmt und wollten Jesus hören, erleben. Speisung von den 4'000, Speisung von den 5'000, auch so Beispiel davon. Und ich glaube, wenn Jesus heute am Morgen da wäre, der Saal wäre zu klein. Jesus war so attraktiv gewesen, auch in Aarau. Klar, ich freue mich mega, dürfen wir jetzt wahrscheinlich neu bauen und so. Aber es sind 250 Gottesdienstbesuche im Vergleich zu 80'000 Menschen, die in der Agglomeration Aarau leben. Ich glaube, wenn Jesus an meiner Stelle Pastor wäre, wir würden in anderen Zahlen anfangen denken. Jesus ist unglaublich attraktiv, anziehend. Und das hängt meines Erachtens einmal damit zusammen, dass er Vollmacht hatte zum Predigen. Aber auch sein ganzer Charakter war attraktiv. Jesus war voll von Geduld, Weisheit, Mitgefühl, sanftmütig, demütig. Und ich könnte jetzt noch ganz viel aufzählen. Und all diese Charaktereigenschaften kann man zusammenfassen mit zwei Begriffen. Johannes 1,14. Jesus ist voller Gnade und Wahrheit. Genau die beiden Charakterzüge sind die Charakterzüge, die die Menschen sich danach sehnen. Wir sind in einer Welt, das ist immer noch die gleiche wie vor 2000 Jahren, die hungern nach Gnade und Wahrheit. Nicht nur Gnade ohne Wahrheit. Nicht nur Wahrheit ohne Gnade. Gnade und Wahrheit. Und genau darum geht es jetzt in meiner Predigt. Jesus voller Gnade und Wahrheit. Und wir lesen weiter in Vers 3. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Ich möchte, dass wir uns ein Stück weit in die Situation hineinversetzen, die da ist. Da ist Jesus, setzt sich auf den Boden. Die Menschen kommen in grossen Massen, weil jetzt auf Jesus hören und da bringen. Luther hat mit der Vergangenheitsform übersetzt, aber im Griechischen steht da wörtlich, und sie bringen eine Frau auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Soll ich das mal vorstellen? Da bringen die religiösen Führer von der damaligen Zeit eine Frau beim Ehebruch ertappt worden. Sehr wahrscheinlich hat sie den Ehemann verwünscht und hat sie zu den Pharisäer und Schriftgelehrten gebracht und sie so ausgeliefert. Und jetzt bringen also die Autoritäten vom Volk Israel die Frau und stellen sie in die Mitte. Ich glaube, wir können uns die Brisanz von dieser Situation gar nicht richtig vorstellen. Stellt man sich vor, es kommt eine Ehebrecherin hier reingeführt, was würde man denken? Aha, okay, ja, wer schon nicht. Das ist unsere Zeit heute, Ehebruch. Damals war das unglaublich brisant gewesen. Als Beweis lese ich nach 3. Mose 20, Vers 10 vor. Da steht, wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben. Ehebrecher und Ehebrecherin, weil er mit der Frau seines Nächsten die Ehe gebrochen hat. Die Frau hat nach dem damaligen Gesetz eine Sünde begangen, die eine Todsünde war. Also nicht verwechseln mit den 7 Todsünden im Katholizismus. Nein, es hat Todsünden gegeben im Alten Testament. Noch recht viele. Zum Beispiel Mord, Götzendienst, aber auch den Eltern ungehorsam sein und eben Ehebruch. Das waren Sünden. Für die hat es in der damaligen Zeit kein Opfer zur Vergebung gegeben. Wenn die jemand gemacht hat, ist die einzige logische Konsequenz der Tod. Steinigung. Man hat das nicht durchgezogen, bis zur Zeit Jesu natürlich. Aber das Gesetz war klar. Die Frau war also eine ganz, ganz schlimme Sünderin in der damaligen Zeit. Das war kein Bagatelldelikt, Ehebruch. Um ein bisschen Abstimmungskampf noch in meine Predigt hineinzubringen, oder? Also, dass wir einfach ein bisschen denken, wie die Leute damals gedacht haben. Die hat etwas begangen, das war ultra schlimm. Todesstrafe. Vielleicht vergleichbar mit einem Selbstmordattentäter, wo das Attentat nicht ganz gelingt und er noch lebt. Was denken wir über so eine Person, wenn die vor Gericht ist? Da ist jede Strafrecht, oder? IS-Kämpfer, KZ-Offizier vor 70 Jahren. Wenn er im 45 sind die vor Gericht gestanden und ich glaube, wir hätten gesagt, egal welche Strafe, sogar Todesstrafe, das ist berechtigt. Und so eine Person war die Frau, egal was für eine Strafe jetzt die zu erwarten hat, das ist berechtigt. Die hat schlimm gesündigt. Es gibt auch heute noch in unserer Gesellschaft so Personengruppen, da haben wir nicht so viel Mitleid mitnehmen, wenn sie vor Gericht kommen. Ich denke hier an, oder einfach wenn sie in den Medien landen. Ich denke an korrupte Politiker. Der Sepp ist jetzt nicht mehr. Ciao Sepp, oder hat man gesagt, das war so die Stimmung in unserer Bevölkerung. Egal, also man hat ja nicht so genau gewusst, was er wirklich und so, aber der hat es verdient, dass er und so. Korrupte Politiker, korrupte, ja, oder wie auch immer. Sozialschmarotzer am anderen Ende, oder? Fall Carlos. Ja. Oder die Raser in der Schweiz, interessant, oder? Mit denen gehen wir auch nicht zimperlich vor. Da haben wir kein Mitleid. Da sagen wir selber die Schuld. Das Auto weg. Führerausweis auch schon weg, natürlich. Kein Mitleid. Also einfach, dass wir uns ein bisschen in die Situation hineinversetzen. Das war eine Frau, da hat die grosse Bevölkerung kein Mitleid gehabt mit ihr. Egal, was für eine Strafe sie jetzt bekommt. Ich möchte, dass wir an dieser Stelle kurz innehalten und uns die Frage stellen, mit wem in dieser Geschichte können wir uns echt am besten identifizieren. Es gibt da die Frau, es gibt Pharisäer, es gibt Jesus. Die Bibel hat eine überraschende Antwort bereit. Sie sagt, dass jeder Mensch von Geburt an grundsätzlich in der Situation von dieser Frau ist. Und zwar sind wir alle Sünder. Und wir alle haben wegen dem Sündigen und wegen dieser Grundsünde den Tod verdient, den ewigen Tod nach Römer 6, Vers 23. Die Frau in der damaligen Zeit hat den Tod verdient und nach geistlichem Recht hat sie als ewiges Leben damit verspielt hatte. Weil wer Todesstrafe erlebt, ist gleichzeitig auch von Gott verflucht angeschaut worden. Und genau in dieser Situation sind wir. Wir sind Sünder und wir haben den Tod verdient. Und diese Botschaft ist nicht die schönste Botschaft für unsere Ohren, dass wir Sünder sind. Aber wir hocken alle im gleichen Boot. Da gibt es keine Ausnahme, da kann ich mich nicht rausnehmen. Wir sind alle von Geburt an Sünder. Und gerade bei den berühmten Persönlichkeiten sieht man es ja, dass jeder Mensch Sünder ist. Über kurz oder lang kommt bei den allermeisten irgendwo einmal etwas zum Vorschein. Sei das Ehebruch, Korruption, Missbrauch oder was auch immer. Niemand schafft es, vor Gott untadelig zu sein. Und die Konsequenz ist, dass wir darum auf ewig vor Gott getrennt müssen existieren. Wir sind die Situation der Frau und jetzt kommt das Überraschende und wir verhalten uns wie die Pharisäer sehr häufig. Oder eigentlich, das ist ja spannend auch bei diesen Pharisäern, wir wissen alle ein Stück weit, dass wir nicht ganz, ganz perfekt sind. Aber es gibt noch jemanden, der noch schlimmer ist. Ich habe herausgefunden, man muss nur genug lang suchen, findet man immer jemanden. Man muss auch gar nicht so kreativ sein. Und wir verhalten uns durch das sehr häufig, wie Jesus in Matthäus 7 beschrieben hat. Wir sehen den Splitter im Auge vom anderen und den Balken im eigenen nicht. Und das ist irgendwie so die Taktik von uns Menschen, unsere Sünde zu rechtfertigen, indem man die Sünde von jemand anderem im Mittelpunkt drückt. Ist ja nicht so schlimm. Es ist typisch, wie die Pharisäer reagieren. Der Name von dieser Frau interessiert sie nicht. Die Persönlichkeit von dieser Frau interessiert sie nicht. Die Gefühle von dieser Frau interessieren sie nicht. Ist doch egal. Die Frau hat gesündigt und jetzt können wir sie brauchen, um Jesus zu versuchen. Wir als Menschen handeln sehr häufig sehr ähnlich. So total scheinheilig. Ich habe das vor allem auch festgestellt im Umgang mit dem Geri Müller. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Ist ja ein Aargauer, aber ich glaube, fast näher bei Bülach als bei Aarau am Regieren. Und ich glaube, so als kleine Klammerbemerkung, ich muss kein Geheimnis daraus machen, dass politisch gesehen der Geri und ich zwei nicht ganz auf der gleichen Bühne haben. Ich sage es sogar aber so, nicht einmal auf dem gleichen Bauernhof. Also, gerade so, was Israel anbelangt und so. Also, aber die politischen Gegner vom Geri haben jetzt sehr schnell den Rücktritt gefordert. Und das finde ich sehr, sehr scheinheilig. Das sind meine Vermutung und Unterstellung. Männer waren, die einen Rücktritt gefordert haben vom Grüsselgeri, wie er bei uns genannt worden ist, die wahrscheinlich daheim Ähnliches auch schon gemacht haben. Wenn ich sehe, dass 97% laut Statistik der Männer schon Pornografie konsumiert haben im Verborgenen, ich lasse das einfach mal offen. Das ist total scheinheilig. So sind wir Menschen, wir haben jemanden gefunden, der noch schlimmer ist. Genau so sind die Pharisäer. Sie haben eine Frau gefunden, die viel, viel schlimmer war als sie. Gehen wir weiter, Vers 6. Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Der einzige Grund, warum die Pharisäer das gemacht haben, war der, Jesus können zu verklagen. Es ist ihnen nicht um die Frage gegangen. Jesus, was meinst du? Meister, scheinheilig, total. Sie wollten nichts von Jesus wissen, eigentlich. Es ging auch nicht um das Gesetz von Mose gegangen, um die Bibel. Das wäre ja genial, dass die Pharisäer und die sagen, das Wort Gottes muss man wieder umsetzen. Es ist ihnen nicht um die Bibel gegangen. Wenn es ihnen nämlich um die Bibel gegangen wäre, wenn sie biblisch wären gewesen, hätten sie nicht nur die Frau, sondern auch den Mann mitgenommen. Nach 3. Mose 20, Vers 10. Ah, nein, nein. So genau muss man es dann auch wieder nicht nehmen. Es ist ihnen nicht um die Bibel gegangen. Auch nicht um die Sünde und die Bekämpfung der Sünde. Ich meine, wenn die Pharisäer da aufstehen und sagen, wir müssen mal eine Regel schieben im moralischen Zerfall. Super, oder? Würden wir vielleicht noch denken. Es geht ihnen nicht um die Sünde. Wäre es ihnen um die Sünde gegangen, hätten sie Jesu Meinung gar nicht gebraucht. Die Sache war klar gewesen. Sie hat Ehebruch begangen, ist nie, von niemandem bestritten worden. Auch nicht von der Frau. Um was ist es denn gegangen, wenn es nicht um die Frage gegangen ist, nicht um die Bibel, nicht um die Sünde? Ja, Jesus umzubringen. Sie wollten Jesus verklagen, um einen Grund zu finden, dass er dann auch getötet wird. Und weil die Schriftgelehrten so scheinheilig waren, hat die Reaktion von Jesus auch überhaupt nicht erstaunt. Was macht er? Er bückt sich und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Mit anderen Worten, er ignoriert die geistlichen Autoritäten steinhart. Und er bückt sich einfach und tut nichts dergleichen. Als wäre da noch jemand. Jesus hat jede Person, die zu ihm gekommen ist und ein ernsthaftes Anliegen hatte, ernst genommen. Auch der Pharisäer und Schriftgelehrte Nikodemus. Sogar in der Nacht, muss ich das mal vorstellen. Zumindest in der Nacht war Jesus noch wach. Aber die Pharisäer wollten nichts wissen, sie wollten Jesus versuchen, darum ignoriert er sie. Und jetzt die grosse Quizfrage: Was hat Jesus in Sand geschrieben? Grosse Quizfrage. Man hat manchmal das Gefühl in den Kommentaren, wenn man das liest, es geht nur um die Frage in dieser Geschichte. Ich gebe eine Antwort, ich weiß es nicht. Ich kenne viele Antwortmöglichkeiten. Der Name, der Schriftgelehrten. Die Anklage der Sünderin. Die Anklage, die man machen könnte gegenüber den Schriftgelehrten. Und so weiter. Ganz viele Möglichkeiten. Es gibt eine Stelle im Jesaja, was heißt, und er wird die Namen der Übeltäter in den Sand schreiben. Einige denken, das ist da passiert. Ich kann ein bisschen eine Vermutung, wo der eine oder andere dann auch nicht so Freude hat, wenn ich das sage. Aber ich sage dann, das ist so ein bisschen salopp. Jesus hat einfach ein bisschen gesendelt. Nein, Jesus darf doch nicht einfach nur sendeln, hat mir dann jemand gesagt, mal nachher eine Predigt. Also, ich will niemandem zu nahe treten. Ich sage einfach, das Wort schreiben und das Wort zeichnen ist im Hebräischen und Griechischen, also Griechisch vor allem Grapho, das Gleichliche. Und ich glaube, der hauptsächliche Grund ist, Jesus ignoriert die Schriftgelehrten. Und es ist total egal, was Jesus hier schreibt oder zeichnet. Wer es entscheidend hat in der Johannes, der wahrscheinlich ein paar Schritte nebendran gestanden ist und das beobachtet hat, das doch sicher noch aufgeschrieben. Ich meine mal ehrlich, wenn Jesus etwas in Sand hineinschreibt, weiß man das auch 60 Jahre später noch. Aber es ist nicht entscheidend. Jesus ignoriert sie. Warum? Weil die Fallen, die die Schriftgelehrten ihm stellen, unglaublich raffiniert sind. Also die Männer waren nicht dumm gewesen. Das waren intelligente Personen. Die haben sich sehr wahrscheinlich, als sie sich getroffen haben mit dieser Frau, sie die verwünscht haben, gesagt, so, jetzt gehen wir zu Jesus. Und dann, egal was Jesus zur Antwort gibt, wir heine. Da steht Jesus in einem politischen Dilemma. Wenn Jesus sagt, steinigen sie, dann wendet er sich automatisch gegen das römische Gesetz. Es hat das damalige Jus Gladi eingegeben, die Schwertgewalt. Und die Schwertgewalt war im Rom vorenthalten, also nur die Römer durften zu dieser damaligen Zeit jemanden umbringen. Wenn jetzt Jesus sagt, steinigen sie, dann kann man das als eine Aufruhr gegen das römische Reich verstehen. Zack, zum Statthalter, verklagen und weg. Wenn Jesus sagt, steinigen sie nicht, ist er gegen das jüdische Gesetz. Zeigt sich als falscher Prophet. Politisches Dilemma. Es gibt auch noch ein theologisches Dilemma. Wenn Jesus sagt, nicht steinigen, zeigt er sich, wie bereits erwähnt, als falscher Prophet, wo Ehebruch nicht nur gut heisst, sondern sogar legitimiert. Er sagt, Sünde ist nicht so schlimm. Kann ja jeder. Wo führt das her, wenn man das weiterdenkt? Wenn Jesus aber sagt, steinigen sie, dann wendet er sich gegen seine eigene Botschaft. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und ich bin gekommen für die Sünder. Jesus hat sich einen Ruf aufgebaut, Freund der Sünder. Und jetzt sagt er, also gut, steinigen sie, nicht so schlimm, einfach weg. Theologisches Dilemma. Man kann das theologische Dilemma auch zusammenfassen mit dem Begriff Gnade und Wahrheit. Wenn Jesus sagt, steinigen sie, ist schon ganz auf dem Boden von der Wahrheit. Aber auf Kosten von der Gnade. Wenn er sagt, steinigt sie nicht, ist er ganz auf dem Boden von der Gnade. Aber auf Kosten von der Wahrheit. Gnade oder Wahrheit? Wie würdet ihr antworten in dieser Situation? Ohne jetzt zu wissen, was Jesus gemacht hat. Denken wir, sind häufig in solchen Situationen drin. In unserem ethischen Urteilen. Die Schriftgelehrten auf jeden Fall sind nicht ganz zufrieden gewesen, dass er sie so ignoriert. Das ist verständlich. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, die haben nicht aufgegeben. Ich kann mir richtig vorstellen, wie peinlich die Situation immer wie mehr geworden ist. Die religiöse Oberschicht da auf der einen Seite, Jesus am Schreiben, Zeichnen oder Sendeln. Und jetzt machen die weiter und da die Menge drumherum denkt, ah, Jesus, gib eine Antwort, vielleicht haben sie den Kopf schon langsam ein bisschen am Boden. Aber ich kann denkt, ah, aber wie soll Jesus antworten, ist auch schwierig. Und jetzt gibt Jesus eine Antwort. Wer unter euch ohne Sünde ist, der wirft den ersten Stein auf sie. Ich glaube, die Pharisäer wären auch nach 3 Wochen überlegen, nicht auf die Antwort gekommen. Das ist absolut genial. Was macht Jesus mit dieser Antwort? Ganz einfach, er tut die Blickrichtung verändern. Weg von der Frau auf die Pharisäer. Wer von euch? Weg von der Anklage auf die Ankläger. Genial. Und mit dieser Antwort ist Jesus ganz auf dem Boden vom Gesetz. Er sagt, ja, es ist richtig, ihr dürft sie steinigen. Absolut korrekt. Die Anklage ist richtig, die Strafe ist richtig. Die Bibel ist klar. Wahrheit. Und gleichzeitig ist er ganz auf dem Boden von der Gnade und sagt, aber niemand von euch darf sie steinigen. Klar, man dürft, aber niemand von euch. Und damit ist er ganz auf dem Boden von der Gnade. Was sich denn auch in Vers 11 zeigt, wo er sagt, und so verdamme oder so verurteile ich dich auch nicht. Der Einzige, der darf in den Stein schiessen, macht es nicht. Gnade und Wahrheit. Und was machen die Pharisäer? Als sie das aber hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Gemäß meiner Bibelkenntnis, dürfen wir nachher am Schluss gerne korrigieren. Aber aus meiner Bibelkenntnis ist das die einzige Stelle im Neuen Testament, wo die Pharisäer im Gesamten positiv wegkommen. Ja, so kommt man keine andere Stelle hin. Das einzige Mal, wo man sagen kann, da können wir die Pharisäer jetzt als Vorbilder nehmen. Sie machen sich auf und gehen. Die Ältesten zuerst. Ich glaube, das ist ein Prinzip, das dürfen wir durchaus auch in unsere Gemeinden nehmen. Wenn es Gestürme gibt, Schwierigkeiten gibt, wenn es darum geht, dass jemand eine Sünde, muss eingestehen zuerst. Die Ältesten zuerst. Klar, die Jungen dürfen auch zuerst. Das ist kein Problem. Aber die Ältesten haben eine besondere Verantwortung. Die Älteren zuerst. Also bereits erwähnt, Jesus ist voll Gnade und Wahrheit. Und ich möchte jetzt noch ein bisschen ausführen, was das für praktische, das ist theoretisch, aber auch praktische Konsequenzen hat für uns heute. Dass Jesus Wahrheit und Gnade ist. Zuerst mal, Jesus ist die Wahrheit. Wir leben in einer Zeit, da darf es Wahrheit in religiösen Angelegenheiten eigentlich gar nicht mehr geben. In allen anderen Bereichen durchaus, im religiösen nicht. Wir sind hergefahren mit dem Auto, ziemlich knapp unterwegs gewesen, aber Sonntagmorgen kein Problem heute. Wir haben es auch gut geschafft, mit Wahrheit entsprechenden Fahrweisen. Ich gehe einfach davon aus, wenn rot ist, ist rot und dann hat der andere grün. Und wenn ich grün habe, gehe ich aber davon aus, von der Wahrheit, der andere hat rot und dann kann ich fahren. Man muss nicht mehr so 1000 Mal auf alle Seiten schauen. Oder ich gehe davon aus, dass auch der andere die Wahrheit annimmt, dass Rechtsverkehr ist. Und nicht plötzlich sagt, jetzt habe ich Lust, mal links zu fahren. Schaut, im normalen Leben gehen wir von Wahrheiten aus. Im religiösen Bereich sagen wir, Hauptsache es stimmt für dich und für mich. Wenn es für dich stimmt, ist okay, wenn es für mich stimmt, ist okay. Wir leben in der Postmoderne. Und Postmoderne zeichnet sich dadurch aus, dass man das Gefühl anstelle der Wahrheit gestellt hat. Ich könnte jetzt da lange Exkurs machen über verschiedene literarische Werke, was da geht, das Parfüm und so, typisch postmoderne Literatur. Es geht immer noch mal um die Sinne. Sehen und schmecken und hören, weil das können wir auch ein bisschen unterschiedlich wahrnehmen. Die Wahrheit ist egal. Und ich möchte heute Morgen betonen, es gibt auch in religiösen Bereichen und Angelegenheiten eine Wahrheit. Und zwar eine Wahrheit. Zumindest wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt er mit anderen Worten, ich bin die einzige Wahrheit. Unsere Möglichkeit heute ist, zu entscheiden, glaube ich, dass Jesus die Wahrheit ist oder glaube ich das nicht. Das ist die Möglichkeit. Die hat jeder Mensch. Ich kann entscheiden, ob Jesus der Weg ist, der einzige Weg oder nicht. Wenn Jesus nicht der Weg ist, gibt es andere Möglichkeiten. Wenn Jesus das einzige Leben ist, dann stimmt das oder es stimmt nicht. Unsere Möglichkeit heute als Menschen ist, eine Entscheidung zu treffen, glauben wir das oder glauben wir das nicht. Aber es ist nicht zugleich möglich, dass Jesus die Wahrheit ist und er ist. Und es gibt noch andere Wahrheiten. Diese Option hat Jesus niemandem gelassen. Ich bin im Philosophieunterricht gehockt, im Gymnasium in Freiburg, das ist obligatorisch, 2 Jahre Philo. Er war eines meiner Lieblingsfächer. Ich war vielleicht einer der Einzigen, der das mega gerne gehört. Aber ganz, ganz cool war der Fachbereich Logik innerhalb der Philosophie. Und da haben die Philosophen mal festgelegt, es kann nicht sein, dass etwas zugleich Seiendes und Nichtseiendes sei. Also einfach ausgedrückt, etwas kann nicht sein und nicht. Also etwas kann nicht gleichzeitig sein und nicht sein. Also es kann nicht etwas gleichzeitig schwarz und nicht schwarz sein. Das ist ein Widerspruch. Es kann etwas zugleich schwarz und weiß sein, das ist ein Gegensatz. Die Unterscheidung ist wichtig in der Philosophie. Gegensätze sind möglich, Widersprüche nicht. Es kann nicht zugleich sein, dass Jesus die Wahrheit ist und er ist nicht die Wahrheit. Das passt nicht zusammen. Und jetzt praktisch für uns. Wenn wir zur persönlichen Entscheidung kommen, Jesus ist die Wahrheit, wirklich, dann hat das die grössten Konsequenzen für unser Leben. Und das fängt einmal an mit der ganz normale Lehre über die Bibel. Die theologischen Lehrmeinungen. Da können wir nicht sagen, ja, ich habe jetzt halt diese Meinung, du hast diese Meinung, dann müssen wir da schauen. Das ist die Wahrheit. Gottes Wort ist die Wahrheit, wenn Jesus die Wahrheit ist. Dann von der Theorie geht es in die Ethik, das ist die praktische Ausführung von dem, was uns die Bibel sagt. Wenn Jesus die Wahrheit ist, können wir nicht sagen, ja, heute ist es halt ein bisschen anders, wie Jesus möchte, dass wir leben. Vor 50 Jahren war die Sonne klar, Konkubinat kommt nicht in Frage. Aber heute leben wir in einer anderen Zeit. Ja, ist Jesus die Wahrheit? Hat das Konsequenzen? Auch für Gemeindebau, wie man Gemeinde gestaltet. Die Bibel gibt hier Vorgaben. Und da kann man nicht sagen, ja, heute ist halt das ein bisschen anders als damals. Wir müssen den Paulus auch verstehen und Jesus und so. Wenn das die Wahrheit ist, hat das grosse Konsequenzen für unser Leben heute. Und zwar total. Und dafür setze ich mich ein. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist Gnade. Jesus ist auch voller Gnade. Übrigens kommt Gnade noch vor der Wahrheit in Johannes 1,14. Ganz interessant. Jesus ist voller Gnade. Gnade ist ja ein wichtiger Begriff im christlichen Glauben. Ich glaube, das haben wir auch schon gemerkt. Gnade ist so wichtig, dass der Begriff manchmal ein bisschen inflationär gebraucht wird in den Freikirchen und überhaupt unter den Christen. Ich möchte heute Morgen ganz deutlich betonen, was Gnade ist, biblisch gesehen. Gnade ist biblisch gesehen, ich hätte den Tod verdient, aber ein anderer ist für mich gestorben. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Wir auch hätten den Tod verdient, egal ob ich Mutter Teresa, Adolf Hitler oder Matthias Kradolfer heisse, ich habe den Tod verdient. Das ist Wahrheit. Und jetzt kommt Gnade. Jesus stirbt für mich. Das ist das, was wir erleben in dieser Geschichte. Die Frau hat den Tod verdient, ein anderer stirbt für sie später. Das ist Gnade. Und durch das, dass Gnade möglich ist, kann ich ein neues Leben als Kind bekommen. Ich kann meine Sünden bekennen, ich kann eine Bekehrung und Wiedergeburt erleben. Und es passiert, was in 2. Korinther 5, 21 steht. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ich sage immer wieder, das ist der genialste Deal, den es je gegeben hat. Jesus sagt, schau, hier gibt er meine Gerechtigkeit, meine Sündlosigkeit auf Schau. Stattdessen will ich aber von dir deine Sünde. Und auch das, das kannst du mir geben. Da wird doch jeder von uns sagen, Deal. Oder mit diesem Angebot. Das ist Gnade. Nichts muss ich dazu beitragen. Es hat ein Baby 18 Monate alt, Jessica hat das geheissen. Und das 18 Monate alte Baby geht in einen 6,5 Meter tiefen Brunnen. Man hat 55 Stunden lang darum gekämpft, das Baby wieder rauszuholen. Keine Ahnung, was das für ein Brunnen war. Nach 55 Stunden war das Baby gerettet. Wisst ihr, was am nächsten Morgen in der Zeitung gestanden ist? Baby Jessica, 18 Monate alt, kämpfte sich Zentimeter um Zentimeter der Brunnenwand empor. Welch ein Held, dieses Baby. Nein, logisch. Wenn etwas gestanden ist, ist etwas über die Feuerwehrmänner oder über die, die gerettet haben, gestanden. Als Helden. Und genau das ist Gnade. Jesus kommt in diesen Brunnen, nimmt uns raus. Das Einzige, was wir machen müssen, ist nicht zu fest wehren. Dagegen. Und Jesus rettet uns. Das ist Gnade. Was bedeutet es jetzt aber ganz praktisch, wenn wir diese Gnade erlebt haben? Ja, dass wir auch untereinander gnädig sind. Dass wir auch einander lieben. Bedingungslos. Dass wir bereit sind, 7x70 Mal jemandem zu vergeben, pro Tag. Das ist Gnade, die wir erlebt haben, die wir weitergeben dürfen. Ich lese noch Vers 10. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie sagt, nein, ist niemand mehr da. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige ihn fort nicht mehr. Jesus macht hier zum Abschluss noch eine dreifache Aussage, die ist absolut entscheidend und wichtig auch für uns. Erstens sagt Jesus, so verdamme oder so verurteile ich dich auch nicht. Sünd ist Sünd, Ehebruch bleibt Ehebruch. Jesus könnte sie verurteilen, aber er macht es nicht. Wer vor Gott zu seiner Sünde steht, bekommt Vergebung. Gilt heute noch. Wir sind Meister drin, unsere Sünde zu vertuschen, zu versendeln oder zu vergraben. Wir sind Meister drin, nicht dazu zu stehen, aber Jesus sagt, das ist gerade das Gegenteil wichtig. Bekennen und dann gibt es Vergebung. Wer heute zu seiner Sünde steht, gehört genau der Satz, ich verurteile dich auch nicht. Zweitens, geh hin. Eigentlich hat die Frau den Tod verdient. Ende, nie mehr hergehen. Und Jesus sagt, du darfst weiterlaufen. Neuanfang ist möglich. Liebe Gemeinde in Bülach. Neuanfang ist heute noch möglich. Euch wünschen wir, dass wir das erleben dürfen. 2,5 Wochen, wenn ich richtig rechne. Dass Menschen hier sind und sagen, ich kann mein Leben zwar nicht umschreiben, was bis jetzt war, gerade gestern in der Seelsorge gehört. Aber Gott hat mir ganz vergeben, und zwar so vergeben, dass er sich nie mehr daran erinnert. Das ist ein Wunder. Und jetzt ist ein Neuanfang möglich. Das Dritte, was Jesus sagt, ist, Sündige hinfort nicht mehr. Vergebung führt zu einem Leben aus der Gnade. Nicht zum wieder können sündigen, wie man manchmal meint. Gnade ist kein Freipass zum Sündigen. Es gibt in der Bibel 2 Seiten von einer Gnade. Eine vergebende Gnade und eine verändernde Gnade. Die vergebende Gnade kennen wir gut. Gott vergibt. Die verändernde Gnade, die steht vor allem in Titus 2, Vers 11. Denn die heilsame Gnade Gottes ist erschienen allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und so weltlichen Begierden. Das vergessen wir manchmal. Es ist Gnade, wir haben die erlebt und jetzt gibt es ein neues Leben, das möglich ist. Verändernde Gnade. Ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Jesus ist also wunderbar, er ist attraktiv. Er verharmlost Sünde auf keine Art und Weise. Sünde ist Sünde, bleibt Sünde. Er hat keine niedrigen Wertmaßstäbe, keine hohe Toleranz der Sünde gegenüber. Unsere Gefahr, wenn wir Gnade betonen, ist, dass das sehr häufig auf Kosten der Wahrheit geht. Ich mache noch einen kleinen Ausblick, weltweite Christenheit. Gemeinden und Christen, die stark sind, in der Gnade, Liebe, Barmherzigkeit, stehen in der Gefahr, das auf Kosten der Wahrheit zu machen. Das Wort Sünde darf nicht mehr erwähnt werden. Es kommt zu einem Wischiwaschi-Evangelium, soziales Evangelium, Hauptsache helfen und so. Am Schluss, logische Konsequenz ist, es kommen alle in den Himmel. All Versöhnung. Das ist Gnade. Gnade ist wichtig. Das ist Gefahr, wenn man es auf Kosten der Wahrheit macht. Die andere Seite, pauschalisieren und behaupten und unterstellen euch jetzt etwas. Nehmen wir mich gerade mit rein, aber ich glaube, unsere Gefahr ist eher die, als Freikirchen, dass wir so auf dem Boden von der Wahrheit sind, dass das manchmal auf Kosten von der Gnade geht. Oder wir sind so recht, glaube ich, also jetzt gehe ich wieder zurück auf Aarau. Da sagt man mir jemand mal, Matthias, es ist so schön, dass man bei uns die Wahrheit noch hört. Und ich denke, wunderbares Kompliment, aber bitte nicht auf Kosten von der Gnade. Ich erlebe, und darunter leide ich als Pastor, vor allem unserer Gemeinde jetzt, dass wir rechtgläubige Gläubige haben, die nicht anderen vergeben können. Oder es ist ja nicht richtig, was der mir gemacht hat. Ja, es ist nicht richtig. Gnade ist nie logisch. Gnade ist nicht Wahrheit. Gnade baut auf der Wahrheit auf. Und da möchte ich uns ermutigen, Gnade ins Zentrum stellen. Dass es nicht zu einer Lieblosigkeit wird. Erlauben mir noch eine politische Anmerkung am heutigen Tag. Als Christen stehen wir auch in der Gefahr, Gnade oder die Wahrheit zu betonen. Zu überbetonen, gibt es verschiedene Parteien. Klammer geschlossen. Mein Wunsch ist, das zusammenzuhalten. So, ein Abschlussbeispiel noch. Kommt ein Mann zu uns in im Bibelseminar, hat auf dem Pullover etwas geschrieben, wo man sieht, der ist sehr wahrscheinlich nicht gläubig. Sieht man ja manchmal. Denkt, was macht er am Bibelseminar? Aha, ein bisschen provozieren. Und dann wird es spannend. Ich sehe, wie unsere Gemeindeglieder, die Gläubigen, die am Bibelseminar da sind, reagieren mit den Augen. Und ich habe einen Wunsch, wenn das passiert, dass ein Mensch kommt, sich in Gottesdienst verirrt, vielleicht sogar, dass wir diese Person mit grösstmöglicher Liebe, Gnade und Barmherzigkeit empfangen, aber auch bereit sind, die Wahrheit zu verkündigen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du so attraktiv bist, so wunderbar. Ich wünsche mir, dass Menschen hier in Bülach und Umgebung die Botschaft von dir dürfen hören. Die dürfen kennenlernen als eine Person, die total voller Wahrheit ist. Und gleichzeitig bereit ist, total gnädig zu sein. Zu lieben, barmherzig zu sein. Lass uns das erleben in den nächsten Wochen, dass Menschen dich als attraktive Person kennenlernen. Amen.